SRF 3.
Aus für einen Kantonswechsel. In den Berner Gemeinden Belprao und Sarvilliers wollen die Stimmbürger nicht zum Kanton Jura wechseln. Aus manchmal lebensbedrohlichen Fehlern lernen an Schweizer Spitälern beginnt heute eine Aktionswoche für das medizinische Personal. Und aus, zumindest vorläufig, mit dem Badespaß vor den Toren Athens. Wegen einer Ölpest haben die Behörden beliebte Strände um die griechische Hauptstadt vorerst geschlossen. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Zuerst zu Rebecca Filiger, sie hat die wichtigsten Nachrichtenmeldungen des Tages.
Die Gemeinden Belprao und Sarvilliers im Berner Jura wollen beim Kanton Bern bleiben und nicht in den Nachbarkanton Jura wechseln. Das haben die Stimmberechtigten entschieden. In Belprao mit 121 gegen 114 Stimmen, mit 7 Stimmen Unterschied also, und in Sarvilliers mit 121 gegen 62 Stimmen. Nun stehen Verhandlungen zwischen den Kantonen Bern und Jura über den Kantonswechsel von Moutier an. Moutier hatte am 18. Juni ja gesagt zum Wechsel in den Kanton Jura. Der Berner Regierungspräsident Bernhard Pulver hält im Hinblick auf diese Verhandlungen fest, der Jura müsse nun jeden Anspruch auf bernisches Gebiet aus seiner Verfassung streichen.
Das muss geschehen und sonst wird es sicher ganz schwierig sein in diesen Verhandlungen. Also einfach wird es so oder so nicht, aber ich bin da eigentlich optimistisch. Die jurassische Regierung hat uns das eigentlich auch versprochen, dass man wirklich diese Jurafrage jetzt beilegt.
Sagt der bernische Regierungspräsident Bernhard Pulver. In Großbritannien ist nach dem Terroranschlag auf die Londoner U-Bahn von letztem Freitag die Terrorgefahr auf die zweithöchste Stufe abgesenkt worden. Das sagte Innenministerin Amber Rudd dem Fernsehsender BBC. Außerdem weise die Festnahme eines zweiten Tatverdächtigen darauf hin, dass es sich beim Attentäter wohl nicht um einen Einzeltäter handle. Nach dem 18-Jährigen in Dover war gestern Nacht noch ein 21-jähriger Mann im Westen von London festgenommen worden. Außerdem wurden zwei Häuser durchsucht. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Anschlag mit 30 Verletzten wirklich, wie behauptet, von der Terrormiliz IS verübt wurde, sagte Rod weiter. Der Raumfrachter Dragon ist auf dem Weg von der internationalen Weltraumstation ISS zurück zur Erde. Die ISS-Astronauten twitterten, sie hätten den unbemannten Frachter von der Raumstation abgekoppelt. Etwa 6 Stunden später sollte er im Pazifik vor Kalifornien landen. Dragon war im August mit fast 3000 Kilogramm Proviant und Zubehör für wissenschaftliche Experimente vom Weltraumzentrum Cape Canaveral zur ISS gestartet. Knapp 1500 Kilogramm Material bringt der Frachter zurück zur Erde. Darunter Proben von den Versuchen an Bord der ISS. Sie werden unter anderem von der amerikanischen Weltraumbehörde NASA ausgewertet. Der britische Mercedes-Auto-Rennfahrer Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen von Singapur gewonnen. Für die Sauberfahrer gab es keine WM-Punkte. Und das Wetter... Heute Abend und morgen geht es wechselnd bewölkt weiter. Ab und zu zeigt sich mal die Sonne. Dann aber gehen wieder Regengüsse nieder. Schnee fällt ab 1500 bis 2000 Metern. Die Höchsttemperatur liegt am Montag bei rund 15 Grad im Norden und bei 18 Grad im Tessin.
Info 3 Abend.
Danke, Rebecca Filiger. Wenn ich heute bei der Vorbereitung oder der Präsentation dieser Sendung einen Fehler gemacht habe, dann ist das ärgerlich. Der eine oder die andere unter Ihnen schreibt dann vielleicht eine E-Mail deswegen. Mein Chef ruft mich zu sich ins Büro. Das nächste Mal bin ich noch sorgfältiger. Wenn eine Ärztin, ein Krankenpfleger oder eine Operationsassistentin im Spital einen Fehler macht, dann kann der lebensbedrohlich sein. Beispielsweise bei falschen Medikamenten oder einem Fehler bei einer Operation. Unter dem Motto «Reden rettet Leben» startet heute die Aktionswoche für mehr Patientensicherheit in der Schweiz. Ziel? Aus Fehlern so lernen, dass sie künftig nicht mehr vorkommen. Inlandredaktorin Christine Wanner.
2 von 10 Patientinnen und Patienten in der Schweiz erleben im Spital ein Ereignis, das ihre Gesundheit gefährden könnte und das sich vermeiden ließe. Das zeigen Studien der Stiftung Patientensicherheit. Jährlich sterben bis zu 1700 Menschen wegen Fehlern im Spital. Noch mehr Menschen erleben kurz- oder längerfristig Nachteile. René Schwendimann leitet am Unispital Basel die Abteilung Patientensicherheit. Er nennt ein Beispiel.
Da wurde ein Medikament verwechselt. Und das wurde deshalb verwechselt, weil der Name ganz ähnlich war.
Fehler erkannt, im Meldesystem eingegeben, so konnten alle ihre Lehren daraus ziehen.
Man hat einerseits im elektronischen Verordnungssystem Anpassungen vorgenommen und man hat gleichzeitig dieses Medikament anders etikettiert und hat dem Hersteller einen Hinweis gegeben, hat gesagt, schau mal, das tönt ganz ähnlich, da müssen wir eine Lösung finden, dass die nicht verwechselt werden.
Vor rund 10 Jahren wurden im Gesundheitswesen Fehlermeldesysteme eingeführt. Die Idee stammt aus der Luftfahrt. Alle Beteiligten können Vorfälle und Beobachtungen melden, anonym und freiwillig.
Man hat mit der Freiwilligkeit eben auch erreicht und mit der Anonymisierung, dass wir eigentlich eine gute Meldekultur haben und infolgedessen auch darüber gesprochen wird, dass analysiert wird, was beispielsweise passiert ist.
Als weiterer Schritt zu mehr Patientensicherheit haben das Universitätsspital Basel und 9 weitere Spitäler versuchsweise eine Checkliste für Operationen eingeführt. Vor, während und nach der Operation überprüft das Behandlungsteam wichtige Punkte. Für die Patientenstellen, die sich für Menschen nach medizinischen oder pflegerischen Zwischenfällen einsetzen, ist dieses Engagement der Stiftung Patientensicherheit zwar gut, doch wünscht sich Präsidentin Erika Ziltner mehr Verbindlichkeit.
Wo besteht die Gefahr, ein Medikament zu verwechseln oder ein Röntgenbild zu verwechseln? Hier kennen wir Maßnahmen. Und hier ist auch mein Appell an die Fachleute, dass sie diese Umsetzung der Maßnahmen einfordern.
Der Patient übrigens, der am Unispital das falsche Medikament erhalten hat, war vorübergehend stark schläfrig. Die Verwechslung hatte aber keine bleibenden Folgen.
Info 3 Abend.
Nach Kambodscha. Wer dort als Journalistin oder Journalist bei einer unabhängigen Zeitung arbeitet oder bei einem Radio, das nicht der Regierung nahesteht, die oder der muss zurzeit sehr um die Arbeitsstelle fürchten. Unabhängige Medien im südostasiatischen Land haben einen schweren Stand. Die englischsprachige Zeitung Cambodia Daily musste Anfang Monat schließen. Eine Reihe von Radiostationen stellten ihren Betrieb in den letzten Wochen ein, auf Geheiß der Regierung. Deren Begründung, die Medienunternehmen hätten ihre Steuern nicht bezahlt oder Gesetze missachtet. Nicht wenige in Kambodscha glauben, dass die Regierung kritische Stimmen zum Schweigen bringen wolle. Aus Phnom Penh, Südostasien-Korrespondentin Karin Menger.
Aus dem Radiostudio von Sarika FM in Phnom Penh wird gesendet. Noch. Und das auch nur noch übers Internet. Ende August wurde dem Sender die Frequenz entzogen. Während die Moderatorinnen für ein Online-Publikum ihre Talentshow bewerben, zeigt Winop aufs dunkle Studio nebenan.
Because the radio is not on air.
Dieses Studio hier mussten wir vorübergehend schließen, weil der Sender off-air ging, sagt er. Winop ist der Direktor des kambodschanischen Zentrums für unabhängige Medien. Aus ihrem Gebäude haben Sender wie Voice of America und andere kritische Stimmen gesendet. In ihren Programmen sprachen die Journalisten über Landkonflikte, Korruption und Demonstrationen. Heikle Themen, sagt Winop. Themen, die der Regierung von Premierminister Hun Sen ein Dorn im Auge waren. Deshalb habe die Regierung allen Sendern, die von hier gesendet hatten, die Frequenz entzogen. Die offizielle Begründung der Regierung lautet, die Stationen hätten die Gesetze nicht beachtet. Doch die Regierung geht nicht nur gegen unabhängige Radiostationen vor. Auch regierungskritische Zeitungen wurden zum Schweigen gebracht. Zum Beispiel die englischsprachige Zeitung Cambodia Daily, die seit 24 Jahren das kritische Gewissen in der Presselandschaft war. Premierminister Hun Sen bezeichnete die Herausgeber als Diebe, die Steuern hinterzogen hätten. Das Steuerdepartement schrieb eine Rechnung von 6,4 Millionen Dollar. Die bereits finanziell angeschlagene Zeitung musste aufgeben. Ihre letzte Auflage erschien am 4. September. Ein denkwürdiger Tag sei das gewesen, sagt Jody DeYoung, die arbeitslose Chefredaktorin der Zeitung über Skype. Die erfahrene amerikanische Journalistin ist inzwischen ins Ausland gereist.
We thought we were going to be coming in to the Daily on Sunday morning to write about the last day of the Daily and
An jenem Sonntagmorgen wollten wir eigentlich über die letzten Tage der Zeitung schreiben, eine Art Würdigung dieser unabhängigen Stimme im Land. Doch dann, kurz nach Mitternacht, hörten wir, dass die Regierung Kem Sokha, den Führer der Oppositionspartei, hatte verhaften lassen. Sie klagte ihn des Hochverrats an. Unsere letzte Nummer drehte sich deshalb nicht um die Zeitung, sondern darum, was es für Kambodscha bedeutet, dass die Opposition unter Beschuss ist. Abstieg in die Diktatur hieß die letzte Schlagzeile der Zeitung. Die Auflage war am kommenden Morgen innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Nun erscheint die Zeitung nicht mehr.
Info 3 Abend.
45 Jahre alt war das Schiff Agia Zoni 2, als es vor einer Woche in der Nähe von Athen sank. Geladen hatte das Schiff Schweröl und Marinedieselöl. Dieses Öl läuft nun nach und nach aus und bildet an der Meeresoberfläche einen Ölteppich. Dieser hat bereits mehrere beliebte Strände in der Umgebung der griechischen Hauptstadt erreicht. Und dort heißt es nun, Baden verboten. Aus Athen der Beitrag von Michael Lehmann von der ARD.
Am Stadtstrand von Glyphada, dem eleganten Vorort südlich von Athen, schauen viele Menschen an diesem Wochenende mit betroffenen Gesichtern ins Meer. Es stinkt wie an einer Raffinerie. Kleine, ölverschmierte Krabben flüchten aus hin und her schwappenden pechschwarzen Wellen. Bis zum Unglück am vergangenen Sonntag war das hier auch für die junge Athenerin Panayota einer der Top-Strände ihrer Stadt. Die versuchen das jetzt wieder sauber zu bekommen. Ich glaube, das geht gar nicht. Auf jeden Fall wird das ewig dauern. Keine Ahnung, wie lange. Überall liegt der Ölkram rum. Ein paar Leute haben versucht, drin zu schwimmen. Das ist im Moment unmöglich. Eine ganze Woche lang haben die Athener sehr unterschiedliche Nachrichten über das Tankerunglück gehört. Der Schifffahrtsminister gab sogar Teilentwarnung. Es sei gar kein so großer Ölteppich unterwegs, sagte er nach einer Erkundungstour übers Meer Mitte der vergangenen Woche. Pünktlich zum Wochenende wurden dann knapp 20 Kilometer Küste zwischen Piräus und Glyphada gesperrt. Badeverbot. Polizei bewacht jetzt die Absperrbänder in Glyphada. Bei einigen, die trotz Verbots ins Wasser sind, gab es verätzte Augen. Das ist gefährlich, sagt Nikos an der Theke einer Taverne in Akia Marina. Bei ihm, ein paar Kilometer südlicher am Saronischen Golf, ist kein Öl angeschwemmt worden. Zum Glück, sagt Nikos. In Glyphada zucken wartende Ober am stinkenden Strand mit den Achseln und schicken Reporter schnell fort. Der Frust über leere Tische und vermutlich erheblichen Verdienstausfall ist groß. Wie zur Mahnung liegen riesige Plastiksäcke gefüllt mit Ölklumpen und teerigem Schlick zwischen Stränden und Fußgängerpromenaden. Existenzbedrohend ist der gesunkene Öltanker für viele Bewohner der Insel Salamis, dicht an der Unglücksstelle. Hier hat es Wasservögel erwischt, Fische und damit auch die Menschen, die vom Fischfang leben müssen. Panayotis Sorbas aus Salamis fordert schwere Strafen für die Schiffsbesatzung und für alle, die so alte Schiffe überhaupt noch auf Tour schicken.
Das war Info 3 am Sonntag, produziert und moderiert von Patrick Seiler. Ich wünsche einen schönen Abend und eine gute Woche.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.